wenn ich irgendwo lebe und lerne da andere Menschen aus meinem Kulturkreis kennen, ne, so dieses Vernetzen etc., das ist doch so ein ganz normaler Prozess bei uns Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass wir sofort alle was miteinander anfangen können, aber du hast eine Basis. Das habe ich schon immer mal wieder gemerkt, dass wenn ich in einem Unternehmen bin und da gibt's Menschen und die sind aus Ostdeutschland, dass es so einen bestimmten Vibe gibt und bestimmte Gemeinsamkeiten, die einen dann so verbinden.
Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andishe Ibrahimdejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Unterstützt werden wir dabei von DaVinci, dem Partner für richtig starke Talentgewinnung. Stellt euch eine Welt vor, in der Unternehmen die passenden Talente gar nicht mehr suchen müssen. Stattdessen finden mit DaVinci unmittelbar die Menschen auf Augenhöhe zusammen, die Lust haben, mit guten Ideen die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. Automatisiert, wo es sinnvoll ist, persönlich, wo es zählt. Für die Human Moments That Matter. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit ermöglicht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Ich habe heute ein Crewmitglied dabei, und zwar die Cora. Die Cora ist seit 1,5 Jahren jetzt bei uns Teil der Initiative, und zwar haben wir uns kennengelernt bei der Talent Pro 2024. Da hatten wir einen kleinen Vortrag und ein paar, sage ich mal, kleine Baustellen zwecks Audio und Ton und all das, und Cora war da und hat uns sozusagen als Zuhörerin auch moralische Unterstützung gegeben, und so haben wir uns dann gefunden und seitdem ist sie Teil unserer Initiative, worauf wir uns wirklich sehr freuen. Cora ist natürlich auch aus dem HR-Bereich. Ich glaube, ich frage mich, ob das wirklich so eine Voraussetzung ist für unsere Initiative oder ob sich das einfach von alleine ergeben hat, dass alle einen HR-Background haben. Deshalb auch Cora. Cora ist aktuell Teamlead im HR-Bereich in dem Unternehmen Green IT Solutions. Kleiner Teaser, worum es gehen wird heute, ist, hat so ein bisschen auch was mit Coras Hintergrund oder Kindheit zu tun, denn sie ist sozusagen mit ihren Eltern aus der DDR nach Berlin geflüchtet, als sie 9 Jahre alt war. Und darum wird es auch gehen in unserer heutigen Folge, das Thema Ost- und Westdeutschland und wie das eigentlich unser Mindset oder unser Alltag, sage ich mal, in Deutschland grundsätzlich geprägt hat. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen, denn es ist ein Thema, worüber sehr selten gesprochen wird. Ich muss sagen, auch wenn ich im Diversity-Kontext unterwegs bin, habe ich das, bevor wir beide vor allem diese Gespräche geführt haben, hatte ich das Thema nie auf dem Schirm. Ich habe das dann erst in Workshops, wenn ich dann gesagt habe, hey, hat jemand irgendwie Diskriminierung-Erfahrung gemacht? Und dann haben welche dann gesagt, naja, ich komme ja aus Ostdeutschland, und ich habe das in dem Moment nicht ernst genommen. Bin ich ganz ehrlich mit dir? Ich habe dann immer gedacht, ja gut, das kannst du ja nicht vergleichen mit jemand, bei der sichtbar ist, okay, die Person kommt woanders, ist von woanders her geflüchtet, das kann man doch nicht vergleichen. Ne? Ich dachte immer so, ja, das ist jetzt wieder Whataboutism. Ja, wir aus Deutschland haben auch Diskriminierung erfahren. Also ich war da wirklich sehr unwissend, was das Thema angeht. Und es war mir bis zu dem Zeitpunkt, als wir beide uns wirklich sehr intensiv über das Thema ausgetauscht haben, gar nicht bewusst. Und zwar hat das Thema, glaube ich, damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich war 9 Jahre alt, als meine Eltern nach Deutschland, also nach Berlin gekommen sind, so rum. Und du meintest, du warst auch 9 Jahre alt, als deine Eltern nach Berlin gekommen sind. Und dann hast du mir sozusagen deine Geschichte und deine Eindrücke erzählt. Und es war für mich wirklich so Eye-Opener, dass ich einfach viel sensibler bin, was das Thema angeht, und versuche in jedem Diversity-Workshop auch sozusagen die Zielgruppe oder dieses Thema Ost- und Westdeutschland zu thematisieren. Darum wird es, wie gesagt, heute gehen. Jetzt gebe ich das Wort erstmal weiter an dich, Cora. Ich habe ja sozusagen ein bisschen angeteased. Vielleicht magst du uns ein bisschen ja über dich erzählen und vor allem auch ja ein wenig über deine Kindheit und die Erfahrungen, die du gemacht hast während sozusagen der Flucht nach Berlin.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier meine Erfahrungen teilen darf. Und ich bin total froh, dass wir uns da auf der Talent Pro über den Weg gelaufen sind, weil ich habe euch schon länger verfolgt und fand das immer super wichtig und richtig, was ihr da macht. Und irgendwie, dass es einfach eine coole Initiative war und hatte deswegen auch gleich Bock mitzumachen und Teil davon zu werden. Ich bin jetzt seit knapp 15 Jahren im Bereich HR unterwegs, immer in so eher schnelllebigen Kulturen, also Startup-Bereich, Agenturbereich. Und genau, bin jetzt als Teamlead HR bei Green IT Solution und HCD Consulting. Ich betreue gerade zwei GmbHs, die so in einem Unternehmenskonstrukt sind. Wir haben uns ja dann eben irgendwann intensiver über unsere Erfahrungen ausgetauscht und da viele Gemeinsamkeiten und Parallelen entdeckt. Und es ist mir natürlich auch schon häufiger aufgefallen, dass es eigentlich, auch wenn ich das jetzt nicht direkt vergleichen möchte, weil in ein neues Land zu kommen und die Sprache nicht zu können und die Kultur nicht zu können, anders auszusehen, nochmal eine ganz andere Nummer ist, als wenn man aus der gleichen Region kommt und die Sprache kann. Und trotzdem gibt es eben viele Parallelen. Und was meine Eltern gemacht haben, das war jetzt keine dramatische Flucht, wie vielleicht die Geschichten, die man von manchen kennt, die auch verfilmt wurde, wo Leute irgendwie mit einem Ballon geflohen sind oder irgendwo durchgeschwommen sind, sondern in der DDR war es möglich, einen offiziellen Antrag zu stellen, einen sogenannten Ausreiseantrag. Und das haben meine Eltern auch getan. Das Ding war allerdings, wenn du diesen Antrag gestellt hast, konnte das, sag ich mal, von mehreren Monaten bis zu Jahren dauern, bis du diesen genehmigt bekommen hast. Und das Problematische daran ist, sobald du den gestellt hast, wusste natürlich der Staat, du willst eigentlich weg und du bist nicht systemkonform. Das heißt, dein Leben wurde definitiv schwieriger und du wurdest natürlich noch eher beobachtet. Meine Eltern hatten in dem Sinne das Glück, dass es relativ schnell ging, dass es nach fast einem halben Jahr wir raus durften, weil meine Mutter damals schon Invalidenrentnerin war, die hatte nur eine Niere und hat schon Rente bezogen und da war der Staat dann sozusagen auch ganz froh, uns loszuwerden. Meine Mutter hat Geld gekostet, mein Vater war auch schon auffällig und hatte in seiner Stasi-Akte auch Einträge, also die haben uns dann relativ schnell rausgelassen. Wir haben Freunde, die über 5 Jahre gewartet haben, also beziehungsweise meine Eltern haben Freunde. Und dann ist das so eine Art geregelte Flucht. Also du weißt genau, wann du dann gehen darfst und raus darfst. Und es gibt aber diverse Sachen, die vorher gemacht werden müssen. Was ich noch sehr intensiv in Erinnerung habe, ist ein Termin bei der Polizei, wo meine Eltern mir vorher auch ganz klar gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass ich sage, dass ich mit möchte, weil es eben passieren kann, dass Kinder sonst da bleiben müssen. Und dann saßen wir da auch mit 2 Polizisten und ich wurde als 9-Jährige da intensiv befragt, ob ich dann auch mit möchte und warum ich das möchte. Und meine Eltern haben es zum Glück auch geschafft, dass ich da total Lust drauf hatte und das eher wie so ein großes Abenteuer gesehen habe und keine Angst hatte. Aber die Situation, da zu sitzen mit 2 Polizisten und so verhört zu werden, das habe ich schon sehr intensiv in Erinnerung. Und dann sind wir, als wir dann nach Berlin gekommen sind, auch in ein Heim für Geflüchtete gekommen, wo wir dann mehrere Monate verbracht haben. Das war in Marienfelde. Da hast du dir mit mehreren Familien dann eine Wohnung geteilt. Also jede Familie hat ein Zimmer gehabt mit so Doppelstockbetten. Und da war man dann auf, ja, engstem Raum schon auch. Aber zumindest hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer und hat sich da die Wohnung geteilt. Nach diesem Heim für Geflüchtete sind wir in so ein kleines Einzimmer-Hinterhaus-Apartment in Berlin-Charlottenburg gekommen. Das war eine ziemlich runtergerockte Wohnung, wo auch wirklich alles in diesem einen Zimmer war. Meine Eltern, so mit das Erste, was sie gekauft haben, war tatsächlich ein Fernseher, weil sie so Ämter mussten und da irgendwie ein paar schlechte Erfahrungen hatten, als ich dabei war, wo irgendwie Leute ein bisschen ausgerastet sind beim Arbeitsamt oder sonst wo, dass sie gesagt haben, okay, macht man heute vielleicht nicht mehr so, aber wir parken das Kind jetzt vom Fernseher, wenn wir eben irgendwelche Amtsgänge machen müssen. Und mit 9 war ich ja schon selbstständig genug, dass ich einfach auch ein paar Stunden alleine sein konnte. Ich habe die Zeit irgendwie sehr aufregend empfunden, weil es alles so neu war und so intensiv. Und ich weiß noch, so der erste Besuch im KDW, das war für mich vollkommen überwältigend, weil es alles so viel und so krasse Eindrücke waren. Was dann so ein bisschen vielleicht so die ersten Eindrücke und Vergleichbarkeiten waren, war, es hat dann eine Weile gedauert, bis mein Vater Arbeit bekommen hat und meine Mutter, die zum Beispiel, die ist studierte Bauzeichnerin gewesen und hat dann aber gesagt, wir müssen Geld verdienen, ich muss jetzt irgendwie Arbeit bekommen und hat dann in einer Pommesbude am Wannsee gearbeitet. Und ich sag mal so, diese Erfahrung, dass erstmal das, was du dir vielleicht erarbeitet hast, deinen Abschluss etc., dass erstmal nichts wert ist und nicht anerkannt wird und Qualifikation und dein Sozialstatus halt so auf Null gesetzt ist, das ist ja auch was jeder, der Fluchterfahrung hat, mitmacht. Andererseits habe ich dann wiederum gesehen, wie schnell du eben ankommst, wenn du dann einen Job hast, als mein Vater dann seinen ersten Job bekommen hat, ist ganz viel, sag ich mal, Dynamik reingekommen, positive, weil sich eben super viel verändert hat dann für uns als Familie.
Ich habe mir ein paar Sachen mal hier notiert, was du erzählt hast. Vor allem, was du am Anfang auch gesagt hast, ist, ne, immer dieser Disclaimer, ja, das war jetzt irgendwie kein dramatischer Flucht, so wie man das vielleicht irgendwie aus den Nachrichten oder aus dem Film kennt. Aber ich finde, trotzdem ist jede Art von Flucht, sei es auch wirtschaftsgeflüchtete Personen oder Kriegsgeflüchtete, jede Art von Entscheidung, wir lassen jetzt alles hinter uns und wir versuchen es, was Neues anzufangen, finde ich, das prägt einem extrem und natürlich gibt es unterschiedliche Level für. Natürlich ist es eine komplett andere Dynamik, wenn man aus dem Krieg flüchtet, aber ich finde trotzdem, dass jede Fluchterfahrung einfach wert ist, erzählt zu werden. Ich muss mal so ein bisschen schmunzeln, wenn du sagst, ja, Kind vorm Fernseher setzen, weil deine Eltern ja dann immer zu irgendwelchen Ämtern gehen müssten. Ich glaube, jedes einzelne Kind mit Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund kann diese Situation verstehen, weil ich weiß es ja von meinen Eltern auch, ne? Das war nicht anders, dass sie dann immer wieder zur Ausländerbehörde gehen müssten. Irgendwann durften wir dann nicht mehr vorm Fernseher sitzen, irgendwann mussten wir mit, denn irgendwann waren wir dann sozusagen mein Bruder und ich die Dolmetscher, weil wir durch die Schule dann die Sprache gelernt haben. Aber genau das ist halt, das sind genau diese Parallelen und was du auch gesagt hast, vor allem mit dem Abschluss, ne, weshalb deine Mutter einen Job machen musste, das überhaupt nichts mit dem Abschluss zu tun hat. Ich glaube, auch da können halt alle Personen, die Fluchterfahrung haben, verstehen das, denn deren Abschlüsse, ne, das ist ein grundsätzliches Thema, was wir heute noch in Deutschland haben, bis heute, dass bestimmte Abschlüsse einfach nicht anerkannt werden, dass diese Hürde einfach viel zu groß ist, diese administrative Hürde, aber auch wiederum dieses Unwissende, ne, wenn du nicht weißt, was in einer Schule oder in einer Universität in Syrien gelehrt wird, dann stufst du das automatisch als nicht würdig genug an und dann erkennst du diesen Abschluss nicht an, ne, sodass man sich da leider auch nicht diese Mühe macht, da mehr Zeit zu investieren. Finde ich super spannend, diese Parallelen. Ich glaube, wo die Parallelen dann aufhören, ist, vielleicht kannst du deine Meinung dazu sagen. Ich nehme an, also bei euch war das ja dann sozusagen nicht sichtbar. Also wenn man jetzt nicht direkt gefragt wurde oder irgendwie das Thema angesprochen hat, dann aufgrund des Äußeren oder des Namens würde man ja erstmal vielleicht nicht erkennen, dass ihr sozusagen aus dem Osten geflüchtet seid. Da wäre meine Frage, wie war denn dieser, sag ich mal, Neubeginn für euch? Inwiefern hast du als Kind oder auch deine Eltern im Berufsalltag diese Diskriminierungen oder Vorurteile schon sehr stark erfahren?
Vielleicht nochmal kurz, bevor ich darauf eingehe, zu diesem alles hinter sich lassen. Da muss ich auch sagen, das habe ich als Kind gar nicht so verstanden. Es ist mir dann erst später richtig bewusst geworden, als dann die Mauer gefallen ist, weil mein Vater durfte tatsächlich die erste Zeit gar nicht zurück zu seiner Familie. Und jetzt erst, wo ich selber auch eine Familie habe, ist mir sozusagen diese Tragweite auch teilweise erst bewusst geworden, was für ein krasser Schritt es war, zu entscheiden, sich für die Zukunft zu entscheiden, aber auch gegen die Familie, dass er seine Schwestern und seine Eltern nicht mehr besuchen konnte. Das war schon echt ein krasser Schritt und ist ja bei vielen Geflüchteten auch teilweise so, dass sie nicht in ihr Land können, weil da Krieg ist oder weil die politische Lage das eben nicht ermöglicht. Und diese Entscheidung zu treffen, finde ich immer wieder rückblickend so krass, aber auch so bewundernswert und mutig. Man hat es natürlich nicht gesehen in dem Sinne, so offensichtlich wie bei jemandem jetzt, der irgendwie eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Sprache spricht. Andererseits kommen wir jetzt auch aus einem Bundesland, wo man es nicht so stark hört. Ich schätze mal, wenn man aus Sachsen nach in den Westen gekommen ist oder nach Berlin, dann war das auch nochmal eine ganz andere Nummer. Du hast es vielleicht an manchen Begrifflichkeiten gemerkt, wie Leute sprechen. Also es gibt ja immer so einen bestimmten Habitus, sag ich mal, wie Leute in bestimmten Berufen auch miteinander sprechen. Da gibt's ja auch irgendwie so Codes, die man kann oder auch noch nicht kann. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das Ankommen viel einfacher in dem Sinne, dass du die Sprachbarriere einfach nicht hast. Und die Abschlüsse wurden schon irgendwie anerkannt. Nur du hast ja diesen ganzen bürokratischen Aufwand, der so lange dauert, bis dann wirklich Sachen durch sind. Und da bist du dann in so einer Unsicherheit. Ich habe die zum Glück einfach als Kind nicht so gemerkt. Meine Eltern haben halt einfach versucht, das irgendwie möglichst schön alles für mich zu machen. Ich fand das auch dadurch, dass wir so eng dann waren, auf so engem Raum die ganze Zeit, eine ganz intensive, angenehme Erfahrung. Gleichzeitig habe ich natürlich gemerkt, wie stark auch der Wunsch ist, irgendwie so anzukommen. Also als wir dann die erste richtige Wohnung hatten und aus diesem Einzimmer-Apartment raus waren, wie krass sich meine Eltern da gefreut haben, dass sie irgendwie also sowas haben, wo sie ankommen können, wo sie zu Hause sein können. Und als ich dann in die Schule gekommen bin, war das für mich ein krasses Erlebnis tatsächlich, weil ich sag mal so, das Schulsystem in der DDR ist sehr durchgetaktet. Da gab es so Sachen wie Morgenappell, dann gab es bestimmte Tage, wo du ja die Uniform, diese Pionieruniform tragen musstest und so weiter. Und ich bin dann in Berlin auf eine Schule mit freiem Unterricht gekommen. Und es war für mich irgendwie so ein krass befreiendes Gefühl. Ich habe meinen Eltern erzählt, wir spielen die ganze Zeit nur, weil es sich für mich so angefühlt hat. Das war von so einem super durchgetakteten Tagesablauf zu einem, wo ich selber teilweise entscheiden durfte, mit was ich mich beschäftige und mit welchen Themen. Und was ich von meinem Vater mitbekommen habe, ist halt tatsächlich so, dass es eine Zeit lang echt gedauert hat, sich sozusagen Respekt in seinem Fachbereich zu erarbeiten. Also diese Vorurteile, die dann doch irgendwie bestanden teilweise. Ja, die Leute, die mussten da ja gar nicht so viel arbeiten und es war ja Clanwirtschaft und das war einfach, die können ja nicht so viel. Da waren teilweise schon einfach Vorurteile gegenüber Menschen aus Ostdeutschland, was die können, was die mitbringen. Da wurden halt viele auch einfach nicht auf Augenhöhe behandelt. Und genau diese Diskriminierungserfahrungen, die auch sonst Menschen mit Migrationshintergrund haben, die sind da eben auch so ähnlich. Dieses nicht sich auf Augenhöhe fühlen, sich so ein bisschen fremd fühlen, auch so das Gefühl der Entwertung, ne, dass die Leistung, die Lebensleistung vielleicht, was man bisher erreicht hat, nicht so anerkannt wird. Das ist dann, sag ich mal, bei den Leuten, die im Osten geblieben sind und dann nach dem Mauerfall, für die war das natürlich noch viel dramatischer, weil da ja wirklich viel so abgewickelt wurde, dass einfach diese Lebensleistung von den Leuten und was sie vielleicht bisher aufgebaut haben in Unternehmen überhaupt nicht anerkannt wurde und ihnen oft das Gefühl gegeben wurde, so wie ihr es gemacht habt, ist nicht richtig. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und die sind irgendwie rückständig. Und auch dieses Gefühl, was, glaube ich, auch jeder oder viele Menschen mit Fluchterfahrung und Menschen mit Migrationshintergrund kennen, ist so dieses, ihr seid nicht dankbar genug und ihr bekommt doch so viel und ihr bekommt so viel Unterstützung. Und das ist so eine Gemengelage, die halt super ähnlich teilweise ist.
Jetzt hast du ja das Wort ankommen. Das ist für mich das Gleiche, ne? Wie dieses endlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise dieses Zugehörigkeitsgefühl zu spüren. Und das ist ja sozusagen dieser letzte Begriff von diesen ganzen Buzzwörtern, Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, ne? Dieses Belonging ist ja seit ein paar Jahren jetzt dazu gekommen, Thema Zugehörigkeitsgefühl, weil man festgestellt hat, naja, warum sprechen wir denn überhaupt über dieses ganze Thema? Warum ist das Thema Vielfalt wichtig? Warum ist das Thema Chancengleichheit richtig? Und warum ist das Thema Inklusion wichtig? Weil letzten Endes haben wir alle ein Ziel, und zwar das Thema Zugehörigkeitsgefühl. Was verbindest du mit dem Wort Zugehörigkeitsgefühl als Person auf der anderen Seite und auf der anderen Seite als jemanden, die im HR mit Verantwortung sitzt?
Also als Person an sich würde ich sagen, dass Zugehörigkeit vor allem für mich damit zu tun hat, gibt es mehrere Gruppen von Menschen, wo ich sein kann, wie ich will, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwas darstellen, ich muss irgendwas Bestimmtes leisten, sondern ich kann da sein und ich bin Cora und es ist gut so, wie ich bin und ich fühle mich da angenommen. Und gleichzeitig ist es natürlich unrealistisch zu glauben, dass nicht trotzdem immer irgendwelche Erwartungen auf einem lasten, egal ob man jetzt im Familienkonstrukt ist, wo man sich zugehörig fühlt oder auch manchmal im Freundeskreis. Es gibt ja schon immer eine Art Geben und Nehmen und bestimmte vielleicht auch Erwartungen, die an einen gerichtet werden. Gleichzeitig ist natürlich, sag ich mal, zu den Gruppen, zu denen ich mich zugehörig fühle und wo ich mich wohlfühle, ist immer dieses Thema, darf ich da Fehler machen? Darf ich da entspannt sein? Und habe keine Sorge, dass irgendjemand sich gegen mich wendet, weil vielleicht irgendwas an mir ihm nicht passt oder der Person. Die Parallele zur Arbeitswelt würde ich dahingehend machen, dass gerade dieses Thema, wie guckt jemand auf mich, wenn ich Fehler mache? Wie guckt jemand auf mich, wenn was nicht so gut läuft? Werde ich da trotzdem noch wertgeschätzt? Werde ich trotzdem als Person wahrgenommen, wo vielleicht dann meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter sagt, okay, gerade ist vielleicht die Performance nicht so, wie ich mir das vorstelle. Lass uns doch mal sprechen. Was denkst du selber? Woran liegt das? Gibt es bestimmte Themen in deinem privaten Bereich oder gibt es im Unternehmen Sachen, die anders laufen müssen? Und dann zu gucken, was sind die Rahmenbedingungen? Warum passen Sachen vielleicht gerade nicht? Kann ich mit der Person zusammen daran arbeiten, dass sie wieder die bestmögliche Umfeld hat, um eben das an Leistung zu bringen, was sich das Unternehmen wünscht und was sie aber auch selber für gut erachtet und da eben auf dieses Gesamte zu gucken. Also das ist mir als Haltung im HR auch wichtig, halt wirklich zu gucken, jeder hat sein Päckchen, ne? Dass immer mal wieder mehr oder weniger durchkommt und bei dem einen ist in der Familie gerade jemand erkrankt oder bei der anderen Person, weiß ich nicht, die kommt gerade in ihre Wechseljahre und dann wieder bei einer anderen Person kann es sein, dass gesundheitlich auch Themen sind oder dass irgendein Konflikt im Team besteht, der die Leistung drückt und so da genau hinzugucken und diese Person als Gesamtheit in ihrer Gesamtheit auch einfach wahrzunehmen und da drauf zu gucken und da ganzheitlich dran zu gehen. Ich bin auch der Meinung, wenn ich im Unternehmen bin und habe nicht wenigstens eine Person, wo ich das Gefühl habe, da kann ich so sein, wie ich will und da kann ich mich auch mal auskotzen und da kann ich halt wirklich ich sein, dann wirst du da nicht lange bleiben.
Ja, spannend, was du sagst, vor allem mit dem Thema Fehler machen und Fehlerkultur, weil das ja auch sehr oft tatsächlich bei marginalisierten Personen, Minderheiten, ich finde das so krass, wenn man über Minderheiten spricht, dass Frauen auch dazu gehören, obwohl Frauen ja rein Zahlen, wenn man sich die Zahlen anschaut, keine Minderheit sind, aber immer wenn wir sagen marginalisierte Person, sprechen wir auch wirklich von der Zielgruppe Frauen so, dass man aufgrund dieses Gefühl, Teil einer Minderheit zu sein, ja auch genau diesen extra Stress oder diese extra Belastung mit sich nimmt auf Arbeit, was du ja gesagt hast, ne, weil man immer dann irgendwie besonders vorsichtig ist oder sich dreimal Gedanken macht, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe oder nicht, weil dann ja die Sorge besteht, dass es darauf zu führen ist, dass du, und dann kommt die Marginalisierung so, dass du diesen Fehler gemacht hast, weil du eine Frau bist, die gerade ein Kind bekommen hat und damit nicht klarkommt oder du hast diesen Fehler gemacht, weil das ist ja typisch da bei euch. Und ich finde das sehr spannend, dass du sagst, für dich ist dieses Thema, ne, dass du das ganze Thema Zugehörigkeit damit verbindest, dass eine gesunde Fehlerkultur besteht, dass man nicht dein gesamtes Existent, ja, am Ende des Tages damit klein macht, wenn du einen Fehler gemacht hast, weil dieser eine Fehler dich nicht als Ganzes sozusagen definiert. Finde ich super spannend. Denn ganz oft ist es so, dass man einfach so ein bisschen die Sorge hat, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dass das zurückzuführen ist auf die ganze Gruppe, also auf dieses Topf, wo man mich ja reinschmeißt. Ne? Kommt ja drauf an, in dem Moment, in welchem Topf ich gerade reingeschmissen wurde. Wurde ich in diesem Topf reingeschmissen als eine Frau Migrationshintergrund, eine Frau aus Mittleren Osten, die irgendwie besonders, die sind ja besonders laut und impulsiv, ne? Je nachdem, in welchem Topf die mich gerade geschmissen haben. Und da habe ich halt so die Sorge, okay, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht, ich habe diese Vermutung oder diese Annahme, die sie sowieso über diese Gruppe haben, bestätigt. Und jetzt habe ich dafür gesorgt, dass sie jetzt noch schlimmer über diese Gruppe denken. Das heißt, dass man immer diese Sorge hat, ich werde nicht als Person kritisiert, sondern ich sorge dafür, dass eine bestimmte Gruppe, mit der ich mich vielleicht auch identifiziere, dadurch kritisiert wird. Oder ich gebe denen dann nochmal, ne, so die Freikarte. Ja, ich habe jetzt noch eine kennengelernt, noch eine Frau, die ja wieder mal viel zu sensibel war in dem Meeting. Einfach nur, weil ich eine Kritik geäußert habe. Würdest du sagen, dass du vielleicht auch diese Empfinden hast? Kann ein komplett anderes Beispiel sein, aber dass du doch vielleicht im Hinterkopf hast, ja, das hat die Person doch jetzt nur gesagt, weil ich aus Ostdeutschland bin oder die hat verhält sich so und so und das wird jetzt darauf zurückzuführen sein, dass ich aus dem Osten komme. Hattest du jemals solche Gedanken oder Gefühle?
Also ich selber nicht, weil ich glaube, dafür war ich zu klein und bin da mehr durch Berlin sozialisiert als jetzt durch Ostdeutschland. Also da habe ich jetzt selber nie keine Erinnerung, wo ich das Gefühl habe, ich stehe für so eine ganze Gruppe da und werde irgendwie auch so wahrgenommen als Teil dieser Gruppe. kenne das aber so aus, natürlich irgendwie so von meinen Verwandten, einfach von Menschen aus Ostdeutschland, dass sie eben auch als so ganzheitliche Gruppe wahrgenommen werden, obwohl das nicht der Fall ist. Also jetzt wird immer regelmäßiger irgendwie darüber gesprochen, warum ist in Ostdeutschland die AfD so groß? Warum sind da viele Menschen so rechtsgerichtet? Und ich sag mal so, ich wohne ja jetzt inzwischen in Bayern. Gäbe es hier nicht die Freien Wähler und die CSU, weiß ich jetzt auch nicht, wie das hier aussehen würde, ne? Das immer auf diese eine Menschengruppe zu schieben, ist auch einfach ein Klischee, das ich so jetzt nicht bestätigen kann, weil es genauso viele Menschen gibt, die sich stark organisieren, politisch und klar ihre Meinung zeigen und viele Initiativen da auch wirklich sich stark machen. Und du genauso in Westdeutschland Orte findest, wo es schwierig ist. Da ist, wird halt besonders viel, glaube ich, noch mehr Fokus drauf gelegt, weil es sich als so krasser Bruch anfühlt.
Was glaubst du denn, woran liegt es denn, dass dieses Thema ja scheinbar ja noch sehr präsent ist? Also wie gesagt, ne, durch die Gespräche, die man mit unterschiedlichen Personen führt, durch die Erfahrungen, die du gemacht hast. Im Jahr 2025 ist das Thema Ost- und Westdeutschland ja immer noch sehr präsent. Aber eher, wenn man dann eher die Gespräche führt, wenn man mit betroffenen Personen spricht, wenn man sich aber Unternehmen anschaut, wie gehen sie wirklich damit um? Nicht wirklich, würde ich jetzt per se sagen. Ich habe jetzt keine Fälle oder keine Best Practices, wo ich sage, okay, diese Unternehmen gehen besonders damit um. Aber was glaubst du, woran kann es liegen, dass das Thema immer noch präsent ist, aber meiner Meinung nach trotzdem schon sehr totgeschwiegen wird?
Also generell ist das ja auch so eine Gemeinsamkeit zwischen Menschen mit Migrationshintergrund, dass beide Gruppen dieses Gefühl haben, ihre Identität so ein bisschen zu verlieren. Weil beiden Gruppen regelmäßig gesagt wird, so wie ihr dieses oder jenes macht, ist das nicht richtig. Bestimmte Aspekte eurer Kultur sind nicht gut oder die sind rückständig oder was auch immer. Es ist ja interessanterweise so, dass gerade die jüngere Generation, die teilweise nach dem Mauerfall geboren ist, sich viel stärker auch mit Ostdeutschland identifiziert oder das als Identifikationsfläche nutzt, dass Bücher dazu geschrieben werden. Und das Phänomen gibt's ja auch manchmal bei Menschen, die in zweiter, dritter Generation in Deutschland leben, dass die erst recht an ihrer Identität, ich will nicht sagen festhalten, aber die gerne stärker ausleben als ihre Eltern noch. Das liegt sicher daran, dass Menschen Angst davor haben, dass ihnen ihre Identität verloren geht und oder ihnen weggenommen wird. Und dieses Gefühl des Verlustes, weil da so drüber gewalzt wurde, ne? Da wurden ja einfach wirklich viele Fehler gemacht damals nach dem Mauerfall, wie damit umgegangen wurde mit den Menschen und dass sie einfach daran festhalten wollen und deswegen dieses Thema Ost-West nach wie vor Präsenz hat, weil gerade die jüngeren Generationen jetzt wieder mehr anfangen, sich teilweise damit zu identifizieren, um das nicht zu verlieren. Und jeder, der eine Kultur hat, die ihm vielleicht abgesprochen wurde, der kann das sofort nachvollziehen, was damit gemeint ist. Genauso, wenn ich irgendwo lebe und lerne da andere Menschen aus meinem Kulturkreis kennen, ne, so dieses Vernetzen etc., das ist doch so ein ganz normaler Prozess bei uns Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass wir sofort alle was miteinander anfangen können, aber du hast eine Basis. Das habe ich schon immer mal wieder gemerkt, dass wenn ich in einem Unternehmen bin, und da gibt's Menschen, und die sind aus Ostdeutschland, dass es so einen bestimmten Vibe gibt und bestimmte Gemeinsamkeiten, die einen dann so verbinden. Ob das jetzt wirklich auf Ostdeutschland zurückzuführen ist im Endeffekt, oder ob jemand, der dann aus Berlin ist, mit mir auch genauso Vibe, das würde ich jetzt dem nicht auch absprechen. Aber jeder, der irgendwo in einem großen Konstrukt ist, wo viele Menschen sind, und dann gibt's halt diese Anknüpfungspunkte, der weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn die angesprochen werden.
Kann ich so eins zu eins unterschreiben, geht mir bis heute so, wenn ich in einem Raum bin, ich gucke mir erstmal so an, okay, wer könnte vielleicht erstmal optisch so aussehen wie ich, und dann begebe ich mich erstmal in die Richtung und dann versuche ich Gespräche zu führen. Und klar, wenn ich dann herausfinde, die Person hat auch entweder Migrationsgeschichte, dann hast du automatisch eine andere Bindung, ne? Weil vor allem, wenn du ja auch Teil einer Gruppe ist, die eben Diskriminierung erfahren hat und was auch den ostdeutschen Menschen so geht, dann fühlst du das ist ja immer dieses gemeinsame Leid, sage ich mal, führt einem ja auch zusammen und führt dazu, dass man eine bessere Bindung zueinander aufbauen kann. Und deshalb auch das ist wiederum eine Parallelen, die einem, glaube ich, einfach nicht klar sind. Und was halt super spannend ist, denn ich hatte das tatsächlich als eine Frage. Ich habe mir die Frage notiert für dich, was deine Meinung ist dazu, ob das Thema Ost-Westdeutschland in der jüngeren Generation überhaupt noch eine Rolle spielt. Aber das hast du ja jetzt schon voll alleine gesagt. Finde ich super spannend, das Thema, ne, auch dass du sagst, die beschäftigen sich jetzt noch mehr mit dieser Rolle, weil da ist ja wirklich so ein Denk- und Identitätsprozess, was auch wieder Parallelen hat mit Menschen, die Migrationsgeschichte haben, die eine Fluchterfahrung haben, ne? Also oder generell marginalisierte Personen aufgrund von Herkunft, dass man erstmal dadurch, dass die Eltern oder sag ich mal die Generation, die direkt betroffen war, die diese Entscheidung getroffen hat, sei es passiv oder aktiv, ne, zu fliehen oder auszuwandern oder was auch immer, dass diese Generation sich immer so ein bisschen versucht fernzuhalten von der Kultur und sich sehr darauf fokussiert, auf Integration, sich anpassen, nicht auffallen. Und irgendwann kommt dann die nächste Generation, die dieses Gefühl ja per se nicht hat, ne? Wenn du als Kind hier geboren, also wenn du in Deutschland geboren bist, ne, auch in Westdeutschland geboren bist, aber deine Eltern aus dem Osten kommen, hast du ja erstmal als Kind diese Ängste oder diese Sorgen oder diese Diskriminierung, die hast du ja nicht, die spürst du ja nicht. Deshalb ist man, glaube ich, viel selbstbewusster, um sich dann bewusst mit der Thematik zu befassen, hey, woher komme ich denn eigentlich her? Meine Eltern kommen aus dem Ostdeutschland, aha, interessant, ich gucke mir mal an, wie war deren Lebensweise? Und dann versucht man dahin zu kommen, dass man ja auch einfach stolz darauf sein kann. Ne? Stolz ist zu sagen, ja, meine Eltern haben so und so gelebt, das war die Kultur damals. Und das finde ich halt super spannend, das geht ja auch, wie gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund, ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, da hast du erstmal diese Konflikte mit dir selbst, weil, wie gesagt, das halt einfach viel sichtbarer ist für die Gesellschaft, dass du erstmal selber versuchst, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber es gibt halt viele mit Migrationsgeschichte, die erstmal auch, wie die Eltern, versuchen, die eigene Kultur vielleicht zu verdrängen, erstmal zu schauen, okay, wie komme ich an, wo komme ich an, was muss ich machen, damit ich ankomme, aber irgendwann kommt so dieser Moment, wo man auch irgendwie sich selbst gefunden hat, genug Selbstbewusstsein hat, um zu merken, hey, Moment mal, warum habe ich meine Muttersprache eigentlich nie gelernt? Ich kenne so viele Menschen, die irgendwie Mitte 30 sind und jetzt anfangen, ihre Muttersprache zu lernen, weil sie das einfach seit Kindheit nie gemacht haben, ne, zu Thema Anpassen. Ich muss ja nicht Bulgarisch lernen, ich muss nicht Farsi lernen, ich brauche das nicht für Deutsch, um in Deutschland erfolgreich zu sein. Aber irgendwann, wirklich Mitte 30, Mitte 40, kenne ich inzwischen so viele Menschen, die dann sagen, hey, ich fange jetzt an, meine Muttersprache zu lernen, weil das ist ein Teil von mir. Und ich finde es halt super spannender Prozess, also so Teil der Identitätsfindung, dass man sich erstmal distanziert und dann von alleine zurückfindet.
Kann auch manchmal, sag ja, auch so eine Trotzreaktion sein, ne? Wenn du mitbekommst, wie deine Eltern sich anstrengen, wie deine Eltern versuchen, ins System zu passen, dazuzugehören. Und trotzdem ständig Ablehnungen bekommen und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht und trotzdem gibt es Sachen, die irgendwem dann wieder nicht passen, dass das natürlich auch dazu führen kann, dass du sagst, so, hey, ich kann es euch eh nicht recht machen, dann mache ich es jetzt halt so, wie ich denke und finde halt irgendwie meinen Weg. Und das, sage ich mal, dieser Stolz da auch herrührt aus diesen Erfahrungen heraus, wie eben Eltern herabgewürdigt wurden oder Leistung nicht anerkannt wurde und ja.
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein großes Dankeschön an unseren Partner, DaVinci. Von der Karriereseite über das Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding macht DaVinci genau das möglich, worüber wir hier oft sprechen. Recruiting neu denken. Menschlich, strukturiert und diskriminierungsfrei. Wenn ihr euer Recruiting aufs nächste Level heben wollt und dabei Wert legt auf die Human Moments That Matter, schaut doch einfach mal vorbei auf davinci.de. Danke, DaVinci, für eure Unterstützung.
Sagen wir mal, Cora, da ist eine Person dabei, die uns zuhört und sie oder er arbeitet im HR-Bereich für ein Unternehmen, das in beiden Regionen Standorte hat. Das heißt, sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland, die Teams, die arbeiten sehr eng miteinander. Irgendwie hängt das so in der Luft, das Thema Ostdeutschland und Westdeutschland. Aktiv vom Unternehmen wird das nicht angesprochen, aber es gibt hier mal wieder Barrieren, Beschwerden von beiden Seiten, Alltagsdiskriminierung, das ist halt etwas, was die HR-Person so nebenbei mitbekommt. Was für ein Praxistipp, sag ich mal, würdest du denn dieser Person geben, die genau in so einem Umfeld arbeitet, damit sie bessere Brücken bauen kann, damit die Zusammenarbeit besser funktionieren könnte?
Ich denke, ersten Schritt ist erstmal wichtig, natürlich, wenn da Konflikte bestehen, zu schauen, was ist so die Ursache für die konflikthafte Kommunikation? Gibt es da eben bestimmte Vorurteile, die immer wieder angesprochen oder sich darüber lustig gemacht wird? Ist jemandem zum Beispiel anhörbar, dass er aus dem Osten kommt? Werden darüber Witze gemacht? Oder wird eben diese Person vielleicht auch so pauschal in irgendwelche Schubladen gesteckt, so als ostdeutsche Person, obwohl vielleicht sie selber ja schon einer Generation angehört, die gar nicht mehr Ost oder West zuzuordnen ist, sondern die Eltern oder Großeltern sind eben aus Ostdeutschland. Und trotzdem wird diese Person immer dieser Gruppe zugehörig gefühlt. Also was ist so der Ursprung des Konfliktes, um dann da ranzugehen und gemeinsam zu klären, was stört die jeweilige Person daran und wie wünscht sie sich das natürlich, damit gemeinsame Spielregeln für die Zusammenarbeit festgelegt werden. Und das andere ist, die Lebensrealitäten der anderen Personen nochmal sich klarer im Gespräch zu erarbeiten. Also vielleicht gibt es auch Konflikte heraus aus diesen Themen, was ja eben Ostdeutsche auch regelmäßig hören. Die sind nicht dankbar genug und die haben doch schon so viel bekommen und ihr jammert so viel. So Klischees, die da vielleicht einfach auch verbreitet werden und da zu gucken, was passiert da im Unternehmen, was wird da vielleicht so in Nebensätzen einfach aufgerufen. Da dann versuchen, so Feinheiten, die vielleicht jemand anderes gar nicht so hört, einfach bei der Person, die betroffen ist und sich da vielleicht eben in so eine Ecke gedrängt fühlt oder diskriminiert fühlt, das einmal anzusprechen und auf den Tisch zu packen und sichtbar zu machen. Also was ja ganz viel fehlt, ist auch wirklich sichtbar machen, ansprechen, die Betonung auch von dem, dass das ein Thema ist. Also teilweise, wie du schon sagst, erfährt das überhaupt keine Beachtung oder wird irgendwie abgetan und was wollen die denn jetzt noch? Ja, also da würde ich sagen, das Wichtigste ist wirklich, diesen Raum zu schaffen, miteinander darüber zu sprechen, dass das einfach ein Thema sein kann, dass Sachen und Sätze fallen können, die eine Person aus Ostdeutschland vielleicht mehr treffen, weil sie in bestimmte Ecken gestellt wird, die aber vielleicht der anderen Seite auch nicht bewusst sind. Ich würde da einfach Raum für Gespräche schaffen.
Vielen Dank. Ich habe mir 3 Sachen notiert. Zusammenfassen, also auf jeden Fall Betroffene fragen und mit einbeziehen. Das ganze Thema sichtbar machen, auch aktiv sichtbar machen. Nicht warten, bis irgendwie das erste große Thema kommt und alles eskaliert, sondern wirklich von alleine sichtbar machen und Raum schaffen. Also ganz wichtig, danke dir dafür, dass du das gesagt hast, Cora. Denn wenn da jetzt welche sitzen und sich zum Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging Gedanken machen und eine Maßnahme einführen, nehmt auch bitte dieses Thema mit rein, ne, und schaut, inwiefern das relevant ist für euch, weil das ist ein Thema, das sehr oft vergessen wird, nicht besprochen wird. Wenn man sich Vielfaltsdimensionen anschaut, kann man Menschen aus Ost- und Westdeutschland in mehreren Kategorien eigentlich reinpacken, sei es Thema Herkunft, sei es soziale Herkunft, also all das gehört darunter. Und deshalb unser Appell sozusagen, wenn ihr über Diversity sprecht in eurer Unternehmen, dann thematisiert bitte auch unbedingt das Thema Ost- und Westdeutschland.
Ich habe tatsächlich auch nochmal anlässlich des Gesprächs nachgeschaut. Wir haben ja auch in Führungsetagen da immer noch ein Gap. Also aktuell sind 12% der Führungspositionen mit Menschen irgendwie aus Ostdeutschland besetzt, während die 20% der Bevölkerung ausmachen. Also wir haben da schon auch einfach noch Nachholbedarf.
Also auch da wieder Parallelen mit marginalisierten Personen, dass das einfach immer noch und auch sichtbar eine Rolle spielt. So, jetzt haben wir eine Kategorie, was wir immer gerne fragen, und zwar die Kategorie nett gemeint, aber trotzdem scheiße. Gab es eine Situation im Leben, sei es jetzt im Berufsfeld, im persönlichen Bereich, wo jemand sowas richtig Nettes sagen wollte, weil sie erfahren hat, dass du oder deine Familie aus dem Osten kommen? Aber hat so richtig
Also ich weiß gar nicht, ob das so richtig in die Kategorie passt. Was allerdings oft im Rahmen dieses Themas Ost-West aufkommt, ist ja, im Osten gab es ja schon viel mehr Gleichberechtigung und da hatten die Frauen das ja schon ein bisschen einfacher. Und das ist so, ja, es gab viel mehr ausgebaute Kinderbetreuung, viel mehr Absicherung darum, aber die meisten Frauen haben trotzdem noch zu Hause den Großteil der Care-Arbeit gemacht und sind arbeiten gegangen. Das ist so ein bisschen eine Annahme, die positiv ist, aber total oft falsch ausgelegt wird. Das ist jetzt nicht so 100% hier in die Kategorie, aber das vielleicht auch, wenn Leute irgendwie darüber hören oder darüber sprechen, wie Gleichberechtigung in Ost und West, dass der Osten da teilweise ein bisschen besser unterwegs war, ja. Und gleichzeitig war einfach auch die Kinderbetreuung ein bisschen besser organisiert und zu Hause sah das trotzdem noch anders aus.
Ja, vielen Dank, Cora, für deine Einblicke, für deine Erfahrungen und für das Gespräch. Wir sagen tschüss, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zur nächsten Folge.
Danke, ciao.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shay Ibrahimnejad und das gesamte Team von LoveHR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.